Es geht wieder los. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid beim Runner's World Podcast gelandet und zwar bei Folge Nummer 143. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute gibt es einen Gast. Den Namen habt ihr wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung gelesen. Markus Diekmann, der ist nicht nur Unternehmer, sondern eben auch begeisterter Sportler. Deswegen hat mein Kollege Urs Weber ihn getroffen zu einem Lauf mit. Das ist eine Heftkategorie, wo wir quasi ein laufendes Interview mit einer berühmten Persönlichkeit machen. Und Urs und Markus haben dann kurzerhand noch ein Interview im Anschluss an den Lauf geführt. Sehr, sehr spannend. Wenn ihr ein Faible für Wirtschaftsthemen und die Running-Branche habt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch im Namen des ganzen Teams ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Er scheint immer einen Schritt voraus zu sein, so sagt man. Er gibt immer Vollgas und ist dabei, so habe ich ihn selbst tatsächlich erlebt, er ist dabei sehr authentisch, inspirierend und vor allen Dingen immer ehrlich. Im Runner's World Podcast sprechen wir heute mit Markus Diekmann. Hallo Markus.
Moin, schön hier zu sein.
Moin. Markus, du bist in der Sportwelt, in unserer Sportwelt, vor allen Dingen bekannt als Ex-CEO, als Ex-Geschäftsführer von Rose Bikes, wo du 2019 in die Geschäftsführung aufgestiegen bist und dort in kürzester Zeit das Vertrauen der Führungsebene und der Mitarbeiter gewinnen konntest und hast mit hoher Geschwindigkeit einen radikalen Kurswandel bei dem Fahrradhersteller durchgesetzt und dort den Umsatz innerhalb von 3 Jahren von 80 auf über 200 Millionen Euro gebracht. Heute arbeitest du bei Armed Angels, hast aber viele andere Funktionen, über die wir gleich auch mal reden werden. Und du hast in deiner Karriere eine Vielzahl an Stationen durchlaufen. Markus, du als Unternehmer zählst du zu den bekanntesten Digitalexperten Deutschlands, wirst immer wieder zitiert in großen Wochenmagazinen, Zeitungen, online. Du bist Buchautor und bist in der Wirtschaftspresse ein gefragter Sprecher zu Themen rund um disruptive Geschäftsmodelle. Werden wir gleich mal klären, was da sich hinter verbindet in diesem schönen Artikel oder Wort disruptive Geschäftsmodelle. Und sprichst auch viel zu digitaler Transformation. Von dir ist bekannt auch der Satz, wo man dich gerne mit zitiert, du machst nur Dinge, die aufeinander aufbauen. Und wir wollen mit dir aber auch gleich sprechen, natürlich über den Mut zu radikalen Entscheidungen, der den Changemaker zu einem Gamechanger macht und zu einer einzigartigen Führungspersönlichkeit im Sportbusiness. Wir sprechen aber neben dem Business jetzt vor allen Dingen erstmal über deine zweite Leidenschaft, und zwar den Sport. Und darüber, wie du mit Sport deine Work-Ride-Balance im Gleichgewicht hältst. Work-Ride-Balance, der Ausdruck kommt tatsächlich von dir, ne?
Ja.
Hast du geprägt.
Ja.
Fangen wir damit mal an. Was ist denn die Work-Ride-Balance, Markus?
Ja, wir Radfahrer konnten ja nicht Work-Life da stehen lassen.
Ja.
Aber ich fand ja tatsächlich, dass wenn du gut im Job sein möchtest, und so ging es mir immer, und wenn du Vollgas im Job wirklich authentisch geben möchtest, damit voller Power bewegen, dann musst du auch fit im Sport sein. Mhm. Für mich war immer klar, wenn du Höchstleistung beruflich bringen möchtest, dann ist es wie Sport und dann musst du auch im Sport gut sein, sonst wirst du es nicht schaffen. Wenn dein Körper und dein Geist einfach nicht im Einklang sind, dann geht es nicht. Und darum war es für mich immer wichtig, neben dem Job tatsächlich auch die sportliche Komponente zu haben. Und dann kam aber, dann wurde ich Erwachsener, und dann kam natürlich auch die Familie dazu. Und das heißt, die Work-Ride-Balance ist heute der perfekte Mix aus Familie, Beruf und Sport.
Mhm.
Und da muss ich natürlich sagen, viele, die jetzt selbst im Business sind, kennen das. Ich war nicht immer perfekt in der Work-Ride-Balance, denn ich würde wirklich lügen und ich wäre hier der größte Angeber. Und wenn die Elisa jetzt hier wäre, die würde sagen, das stimmt alles mal gar nicht.
Ja.
Ich brauchte viele Jahre, da war ich wirklich sehr egoistisch.
Ja.
Denn ich habe immer Beruf first. Und ich habe immer gesagt, ich brauchte gar nicht akribisch sein. Ich war immer mein eigener Chef. Ich bin immer selbst in meine Dinge gegangen, aber ich wollte immer gewinnen.
Ja.
Und wollte ausprobieren und das mit Leichtigkeit, aber damit saß ich von morgens bis abends im Büro mit dem Job zusammen, habe nebenbei noch den Sport gemacht und das, was ich, die Frau oder die Freundin vorher, die habe ich immer C priorisiert am Anfang.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, das geht auch nicht, weil mich es nicht glücklich macht, die Familie macht es nicht glücklich. Und dann habe ich tatsächlich diese komplette Work-Ride-Balance, das ist nicht nur ein Begriff, sondern dass wir heute auch bei Mitarbeiterinnen immer darauf achten müssen, dass das wieder mehr in den Vordergrund kommt. Ich glaube ja tatsächlich auch an die 4-Tage-Woche, nicht an die 5-Tage-Woche.
Mhm.
Und ich habe ja selbst als Manager auch den Stil geprägt, bei Rose Bikes zum Beispiel unter anderem, nur 3 Tage als CEO tätig gewesen zu sein.
Ja.
Und trotzdem mit dem Team, mit der Familie diesen geilen Change hinzulegen.
Und das hat geklappt.
Das hat geklappt.
Wie man an der Bilanz ja nicht zuletzt gesehen hat. Ja.
Absolut. Mhm. Weil ich glaube, wenn du wirklich Höchstleistung bringst, ich meine, wir sehen ja auch keine Fußballer, die 7 Tage die Woche Vollgas durchspielen. Das sehen wir ja nicht. Ne?
Genau.
Ja. Sondern die machen Pause, sonst kriegen sie einen Ermüdungsbruch. Mhm. Und dieses habe ich immer übertragen, dieses Symbolbild des Ermüdungsbruchs. Mhm. Wenn du das aufs Management nimmst und in den 3 Tagen gibst du Vollgas, dann darfst du natürlich auch als Chef, als Chefin auch nicht entscheiden wollen über das Klopapier. Mhm. Aber dann hast du auch die Zeit, die wesentlichen Dinge nach vorne zu treiben.
Guter Vergleich, ja. Das, das schöne Trainingsprinzip von B- und Entlastung, ne? Und
Periodisierung,
ja. Kleine Sternchen. Elisa ist deine Frau, mit der du 2 Kinder hast. Markus, du bist 44, ne?
44. Ja.
Und ich will eine Bemerkung mal noch schnell hier am Anfang dazu machen, damit unsere Läuferinnen und Läufer nicht gleich beim Runner's World Podcast aussteigen. Wir sprechen natürlich jetzt viel über das Rennradfahren und über Work-Ride-Balance, aber wir sind eben hier ins Haus reingekommen. Bei dir im Wohnzimmer sind wir gleich erstmal hier schön aufs Laufband gegangen. Und Markus, du bist selbst auch passionierter Läufer.
Absolut.
Du läufst gerne.
Ich laufe gerne, ich jogge gerne, ich mache gerne Nordic Walking, ich fahre gerne Rennrad, ich schwimme gerne, ich spiele gerne Badminton, ich bin wirklich ein Multisportler, aber wenn nicht meine Lieblingssportarten, dann, außer dass ich selbst nie einen Triathlon gemacht habe, aber dann ist Schwimmen, Laufen und Fahrrad, das sind meine 3 Lieblingsdisziplinen.
Ja, wobei du siehst ganz schön durchtrainiert aus und wir haben eben auch gesehen, du hast unter anderem eine Rudermaschine und hast ja auch so ein kein Kraftturm, sondern eine Kraftmaschine an der Wand hängen, die sich in die Wand versenken lässt wie ein Schrank. Machst auch Krafttraining wahrscheinlich nebenbei.
Mach auch Krafttraining, ja, für den Rücken mehr, zur Stabilisation und zum Ausgleich. Weil ich früher, guck mal, früher sah mein Leben, als ich so 18, 19, 20, auch bis 30, ich habe morgens Fußball gespielt, mittags Fußball gespielt, nach der Schule oder vor der Arbeit dann noch oder nach der Ausbildung dann abends Fußball gespielt. Bin aber dann vielleicht danach noch eine Runde Badminton gegangen oder am nächsten Tag dann richtig krass Rennrad, dann wieder Joggen, dann wieder Fußball, hab das alles viel zu sehr kombiniert, aber hab häufig meinen Oberkörper vergessen und war viel zu einseitig auf die Beine trainiert.
Ja.
Ja, und das habe ich dann irgendwann zur Rückenstabilisation, dann bin ich dann angefangen durch Schwimmen, aber auch durch solche Sachen wie mit der Eisenhornmaschine, dann natürlich oben dann perfekt auszugleichen.
Mhm. Du bist als Manager-Typ bekannt, der stets Höchstleistungen gebracht hat, deswegen hat man dich zu vielen Positionen berufen oder in viele Unternehmen reingeholt. Wie lässt sich das oder wie ließ sich das für dich in den jetzt bisherigen Stationen mit dem Sport verbinden? Wie hast du das gedeichselt? Du hast eben schon darauf hingewiesen, du hast darauf geachtet, Work-Ride-Balance, eine 3-Tage-Woche, aber an stressigen Tagen, kommst du da trotzdem dazu, Sport zu machen oder sagst dann, okay, dann geht's auch mal nicht?
Man muss zu der 3-Tage-Woche sagen, dass an den anderen Tagen war ich immer Beirat von anderen Firmen und Investor in Startups. Mhm. Das heißt, ich hatte insgesamt eine normale Managerwoche, aber ich habe gesagt, diesen Kern, das sind die 3 Tage und dann die anderen Sachen brauche ich auch, um Kreativität beizubehalten. Und jetzt kommt zu dem Sport. Ich habe mich nie an die klassischen Regeln, also dieses 5.30 Uhr, was manche Manager, Managerinnen gerne machen, das habe ich nie geschafft. Mhm. Ich hasse es, morgen Sport zu machen. Also vor 9 kann ich keinen Sport machen. Ich habe es 1000 Mal probiert, ich schaff's nicht. Ich habe auch keinen Bock. Ja. Da brauche ich den Kaffee.
Ja.
So, dann habe ich das immer eingebaut. Und wenn ich nämlich gerade ein Formtief hatte im Job und sage so, mir fällt gerade nichts ein. Ich habe auch überhaupt gar keine Lust, über die nächste Fragestellung mit dem nächsten Teamleiter oder Abteilungsleiter gerade zu sprechen. Ich spüre es nicht. Mhm. Dann bin ich mal rausgegangen, habe immer meine Sportsachen mit und dann habe ich gedacht so, entweder habe ich das Fahrrad gerade draußen stehen oder die Joggingschuhe oder ich mache eine Runde Nordic Walking, egal was, aber ich gehe jetzt raus und war dann 2 Stunden weg.
Also kreative Pause sozusagen.
Ja. Und ich verstehe das gar nicht. Mhm. An alle die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, egal ob als Sachbearbeiter oder als Manager, völlig egal in welcher Funktion. Wenn jeder von uns kennt das Formtief, geh doch einfach raus. Mhm. Und ich würde als Chef, Chefin immer sagen, ist doch mega cool, geh doch raus, dann kommst du wieder und dann gibst du wieder Vollgas. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die besten Ideen sind mir immer gekommen, wenn ich joggen war oder Fahrradfahren oder Nordic Walking. Ich habe noch nie, ehrlich gesagt, eine richtig gute Idee auf dem Bürostuhl bekommen.
Wahnsinn. Ich glaube, Markus, das Zitat werden wir als Outtake nehmen und dann überall groß hinhängen.
Ja.
Das passt, ja. Sag mal,
aber ich komme doch aus einer Zeit, ne? Guck mal, ich bin 44, ganz am Anfang. Mhm. Da galt ja nur der morgens als erstes kommt und abends noch zum Schluss da sitzt, der ist der
ganz
Performer.
Andere Arbeitsethik.
Ja.
Ne? Ja, gerade im Westfälischen hier, wo wir hier sitzen, ne? Wurde dir das Unternehmertum schon in die Wiege gelegt oder wann hat das angefangen? Wann hast du gemerkt, dass du so ein kaufmännisches, unternehmerisches Händchen auch hast?
Ja, ich bin, Die Berliner Morgenpost, die hat mal über mich so ein Porträt gemacht, da haben die geschrieben, das ist ein unverbesserlicher Optimist und fantasievoller Realist. Und ich fand, dass die haben das ganz gut getroffen, weil ich komme eben nicht aus einer Unternehmerfamilie, Unternehmerinnenfamilie.
Ja.
Meine Eltern sind, haben mich mit Liebe über, ich war ja 4 Jahre im Kinderheim oder 3,5 Jahre, um genau zu sein.
Die ersten 4 Jahre deines Lebens, ja.
Ja, und dann wurde ich von dieser unglaublichen Familie adoptiert, die mich mit so viel Liebe überschüttet hat. Aber überhaupt nichts mit Unternehmertum. Ganz im Gegenteil, meine Eltern sind die maximalen Sicherheitsmenschen.
Okay.
Die haben immer gesagt, Markus, mach doch was Vernünftiges, lern Steuerfachangestellter. Aber ich war mal, und darum hat meine Eltern sich,
glaube ich... Was du auch gemacht hast.
Habe ich auch gemacht.
Ja.
Meine Eltern haben sich so viel Sorgen um mich gemacht, weil ich war so ein Freigeist. Ich habe die Schule relativ häufig geschwänzt, muss ich zugeben. Und hab
mit Deine Kinder hören jetzt mal weg, ja.
Hab mit Freunden, ich gehe aber tatsächlich ganz oft mit um, hab mit Freunden die Schülerzeitung gegründet. Wir haben immer schon gemacht, was wir wollten. Und wir haben nicht einfach nur gespielt. Wir haben uns immer komische Dinge ausgedacht. Und ich habe ganz früh gespürt, komm, ich habe in Tischlereien gearbeitet. Ich habe am Fließband gestanden. Ich habe in der Bäckerei gearbeitet, habe Brötchen ausgefahren, Brötchen verkauft. Ich habe an der Tankstelle gearbeitet. Und ich hatte immer das Gespür, wenn ich diese drei Dinge verändern würde, dann wäre das hier viel effizienter. Das hatte ich schon ultra früh. Oder wenn ich das Schild so rumstellen würde, dann würden das viel mehr.
Okay.
Und irgendwann habe ich mir einen Spaß rausgemacht. Ich habe mir dann geschworen, egal wo ich bin, ich werde es immer schaffen, dass ein Kunde oder Kunde mit einem Lächeln rausgeht und noch mehr kauft als vorher. Und ich habe das immer, stelle ich das um und jenes um. Und das, da war ich 16. Ich habe mit 16 die Wirtschaftswoche abonniert, obwohl meine Eltern da nichts mit zu tun hatten. Und aus mir selbst. Und dann konntest du mir Bilanz zeigen in meinem Ausbildungsberuf und ich konnte mir in meinem Kopf wie ein Wimmelbild tatsächlich die ganze Firma dahinter vorstellen, obwohl ich sie nie gesehen habe. Und konnte mir vorstellen, wie das da rumläuft und da, und das konnte alles in meinem Kopf so ablaufen, das kann ich bis heute noch.
Ja.
Und und das dann immer so umstellen. Und darum hatte ich früh gemerkt, dass ich dieses Talent in mir habe, wie andere vielleicht Tischlern oder Handwerkern oder sonstiges und nicht das halt.
Also das ist dann vielleicht mehr so ein Talent und eine Gabe zum Organisieren und zum Bessermachen. Und nicht
eher zu kreativem Verkaufen und Bessermachen.
Ja, also das Geldverdienen an sich steht gar nicht so im Fokus, im Vordergrund jedenfalls.
Geld hat mich, ihr seid ja hier auch in meinem Haus, ich meine, das ist ja ganz ordentlich hier, aber es ist ja nichts, so könnte jeder andere auch wohnen. Geld hat mich nie interessiert. Ich wollte immer Dinge bewegen. Und ich habe ganz früh festgestellt, in diesem Steuerbüro, super Beruf, aber wenn man so ein kreativer Typ, so ein Macher für mich ist wie ich, da ist das nichts für mich. Also ich habe mich 3 Jahre lang zu Tode gelangweilt, habe aber viel gelernt, Kaufmännisches, was ultra wichtig war. Aber gelangweilt. Und wenn man jetzt weiterdenkt, dann habe ich festgestellt, was muss ich verändern in meinem Leben, damit ich entscheiden kann, mit einem Team zusammen.
Ja.
Was ich hier verändere. Dann habe ich gedacht, oh fuck, ich muss der Chef werden. Und das war's. Dann habe ich mich selbstständig gemacht.
Du bist einer der gefragtesten Digitalexperten. Giltst aber gleichzeitig auch, und das wird, wenn man mit dir hier so spricht, ja sehr schnell deutlich, du giltst auch als Bauchmensch. Prallen da nicht zwei Welten aufeinander, Markus? Wenn du beziehungsweise wie geht das zusammen? Die Welt, also die von Algorithmen geprägt ist, die digitale Welt und eine Welt, in der das Bauchgefühl dir den Weg weist.
Ja, ich glaube, wir alle müssten viel mehr auf unseren Bauch hören. Weil guck mal, die KI, denk doch andersrum, die KI macht ja schon alles.
Ja.
Was die KI noch nicht so gut kann, ist das Bauchgefühl. Also müssen wir KI mit Bauchgefühl wieder verknüpfen. Und wir alle, und da jeder kennt das, geht doch mal zum Bäcker rein. Setzt euch an einem Arbeitsplatz hin, guckt euch einen Online-Shop eurer Firma an, wenn sie einen hat. Oder geht in ein Textilgeschäft oder guckt in Schaufenster. Oder lest die Zeitung, ganz egal, was ihr tun werdet. Und guckt, was euch gefällt und was euch nicht gefällt und was ihr vom Bauchgefühl schöner finden würdet. Mal ist das Bild zu groß und der Text zu klein, mal ist das, oder ihr findet es überhaupt nicht ansprechend, die Werbebotschaft. Und ich stelle alles ab, was ich empfinde. Und da ich immer, guck mal, meine Freunde seit dem Kindergarten, wir sind wohnländlich, sind Handwerker, sind Professoren, sind Unternehmer, es ist einfach alles dabei. Von Altenpflegerin bis zum Chef von 10.000 Menschen, alles dabei. So, wenn du diese Breite hast, dann brauche ich die immer nur fragen, was gefällt euch zum Beispiel jetzt bei Armed Angels, was gefällt euch nicht?
Ja.
Dann habe ich schon alle Kundengruppen gefragt, die du jemals fragen kannst, ohne eine Marktforschung gemacht zu haben.
Ja.
Und wenn ich das schaffe, wieder in mein Team reinzubringen, mega. Und dieses Gespür, wir alle haben die richtige, wir haben alle verlernt, als Menschen auf unsere Intuition zu hören. Wir wissen eigentlich beim Essen, was uns gut tut oder was nicht, aber wir scheißen drauf.
Stimmt, ja.
Wir wissen sogar bei unserer Partnerin oder bei unserem Partner, was uns gut tut und was nicht, aber wir hören auch nicht immer drauf. Oder wo wir drauf, und wenn wir dann wieder mehr lernen, auf unsere Intuition zu hören, dann werden wir die richtigen Dinge entscheiden. Und wenn wir dann keine Angst haben, und ich sage immer, die Angst ist ein schlechter Begleiter. Mhm. Und man darf Ängste und Sorgen haben, verstehe ich auch, aber im Business und als Manager oder Abteilungsleiter, da musst du Entscheidungen treffen und das schnell. Und das sehen wir auch, wie Deutschland gerade ein bisschen vor die Wand rennt als Standort. Weil es liegt nicht dran, dass wir alle nicht kluge Ideen haben, wie es geht, ja, aber wir trauen uns nicht zu entscheiden, weil wir immer Angst haben, dass unser Wohlstand flöten geht. Mhm. In Wirklichkeit geht der flöten, weil wir nicht entscheiden.
Mhm. Spielt dabei die Branche eine große Rolle? Du hast verschiedene Branchen durchlaufen, kennst dich in vielen Märkten aus. Wir sprechen jetzt natürlich auch mit deiner Erfahrung in der Sportbranche. Spielt das eine große Rolle, in welcher Branche man sich da aufhält? Sind die Veränderungsprozesse in manchen Branchen, sprich genau in der Sportbranche, einfacher als in anderen? Wie ist deine Erfahrung?
Absolut, absolut. Mhm. Ich muss sagen, dass als ich zu Rose Bikes kam oder auch zu Axel, also bei Rose dann noch ausgeprägter, aber Axel auch schon wirklich mega, als ich da so hinkam, das war unglaublich, weil diese Dauerveränderungsbereitschaft, die Rose, nehmen wir mal Rose als Beispiel, durchgemacht hat, die waren ursprünglich ein kleiner Fahrradladen.
Familienunternehmen, ne?
Familienunternehmen, kleiner Fahrradladen, der im Winter Kamine und im Sommer Fahrräder verkauft hat. Danach wurden die Fax-Versandhändler, weil die Leuten und Sportvereinen Faxe geschickt haben. Das hatte noch nichts mit E-Commerce und noch nichts mit Katalog. Daraus haben die den Katalog gemacht. Mhm. Daraus haben die sich zum Online-Shop gewandelt. Dadurch haben die sich plötzlich zum Rose Bikes Brand weiterentwickelt. Mhm. Plötzlich haben die auch noch Design draufgepackt. Plötzlich sind die sogar Filialist geworden. Und diese ganzen schnellen Veränderungsprozesse, da brauchst du ja ein Team, was nie sagt, dass sie müde werden der Veränderung. Und ich glaube, weil so viele bei Rose Bikes Sportler sind. Erstmal, Sportler duzen sich. Mhm. Und ich glaube, wenn du erfolgreich zusammenarbeiten
macht
willst.
Macht viel aus für die Familie, für die Unternehmenstruktur.
Voll. Ne? Beim Joggen und beim Fußball duze ich auch. Ich habe noch niemanden auf dem Fußballplatz sich siezen gehört.
Mhm. Ja.
Und darum, ich habe mein ganzes Leben alle geduzt. Heute ist das nichts mehr Sensationelles, aber als ich damals war, ich habe auch jeder Vorgesetzte, der hat immer die Haare gerauft, weil er hat gesagt, sie. Okay, ich bin immer noch bei du. So, und ich bin nicht arrogant, ich bin wirklich ein netter Typ, aber ich habe gesagt, wenn wir hier gewinnen wollen, ist das unsere Maxime. Sportler begegnen sich auf Augenhöhe. Das ist das zweite Wichtige. Dieses, ich kenne in so vielen Firmen, da kommen die Mitarbeiter rein und dann sagen die, lieber Chef, ich wollte da mal was anrichten. Und dann ganz vorsichtig, es ist ja alles cool, wie wir das machen. Sag doch, komm in mein Büro, wenn du Scheiße findest, sag mir Scheiße. Markus, warum sind diese Pullover alle ausverkauft? Wenn das doch unser Standard-Basic-Pullover ist, warum gibt's die nicht mehr? Was können wir in unserem Einkaufsprozess verändern? Damit kann ich doch arbeiten. Und so begegnet man sich auf dem Fußballplatz. Man macht oder beim Tennis oder beim Rennrad. Man hilft sich, mal ist der eine fällt zurück beim Rennrad, dann fährt der eine wieder schneller vor. Und so weiter. Und diese Teamleistung auf Augenhöhe, die brauchst du.
Oder wie hier jetzt. Also den Exkurs können wir mal eben machen. Wir sind jetzt gerade vom Laufen gekommen, sitzen bei dir hier jetzt in der Küche.
Ja.
Bei einem Café, wo du die Bohnen selbst zusammengestellt hast.
Ja.
Draußen hier auf der Terrasse, ich guck mal raus, stehen hier ungefähr ein Dutzend Räder.
Ja.
Und tatsächlich nutzt du das auch so. Ne? Also du gehst natürlich jobbedingt oder deiner Historie bedingt nicht so oft laufen, aber du gehst mit deinen Geschäftspartnerinnen und Partnern häufig dann auch raus zum Sport. Die lädst du zu dir ein, hast du eben erzählt.
Voll. Darum gibt es hier, es gibt mehrere Rennräder, mehrere Gravelbikes.
Also ich sehe hier allein 3 Gravelbikes, 2 Rennräder, 2 E-Bikes und die nutzt du dann, um dann auch mit deinen Geschäftspartnerinnen ein paar
Voll, und im anderen Raum stehen ja auch noch Fahrräder. So können wir immer mit 3-4 Leuten immer in Bewegung sein. Und früher war das so, da hast du die besten Geschäfte gemacht, wenn du nach dem Abend dich bis 5 Uhr morgens zusammen betrunken hast, dann hast du die Mega-Deals gemacht. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Zeitgeist. Heute schnappst du die Leute, wir fahren zu dritt Fahrrad. Danach sind wir Freunde fürs Leben, obwohl das nur so verrückt war. Und danach machen wir den Business-Deal bei mir in der Küche beim Abendessen, während ich da koche.
Ja, das ist natürlich auch das Besondere an der Sportbranche, warum das so Spaß macht.
Ne? Ja, voll.
Ja.
Aber ich kriege, und darum stehen da ja auch E-Bikes, ich möchte nie ein ausgrenzen. Wenn man genau hinguckt, sieht man sogar, es gibt sogar ein E-Rennrad hier. Das heißt, wenn du mitfahren möchtest, aber du sagst, ich fühle mich körperlich und ich sage immer auf Augenhöhe, dann nimm einfach mein E-Rennrad, das ist doch kein Problem.
Ja.
Denn jeder darf mitmachen und das soll uns ja vereinen. Und egal, ob du jetzt richtig fit bist oder nicht richtig fit, ich finde für jeden eine Lösung.
Jetzt bist du aktuell bei Armed Angels aktiv. Lässt du da deine Erfahrungen auch aus der Sportbranche so einfließen? Also bei einer nachhaltigen Mode-Brand, wie weit lassen sich da die Marketing-Tools aus der Sportbranche auch einsetzen?
Ja, man muss ja jetzt sagen, dass die Textilbranche immer marketingmäßig eins voraus ist. Was zum Beispiel die Textilbranche super gut geschafft hat, was die Sportbranche manchmal noch nicht so guckt euch mal die Textilbranche an. Das ist ganz klar, es ist entweder ein Discount-Brand, es ist mittelmodisch oder mittelpreisig, ganz egal. Ja. Es gibt dann Premium, es gibt dann Luxus. Mhm. Alle haben berühmte Schauspieler aus den verschiedenen Segmenten. Und die Sportbranche wirbt eigentlich sehr krass eigentlich eher mit Sporthelden aus ihrer Branche. Mhm. Aber ich saß letztens mit den Leuten vom Robinson Club, mit dem Geschäftsführer von Robinson Club zusammen, und der ist ein Megatyp, erzählt er mir, wir haben jetzt demnächst den Tischtennis-Trainer-Weltmeister bei uns, und das ist Hammer, und dann kannst du mit dem dich mal treffen, im Robinson Club. Mhm. Dann sagt sich, das ist schön, und das ist Wahnsinn, was der geleistet hat, aber den kennt keiner. Mhm. Und das ist das Problem. Sportlich grandios, Bekanntheitsgrad nicht. Und das hat die Textilbranche immer ein bisschen cleverer gemacht. Und das heißt, das habe ich dann ja auch mit zur Rose genommen, also genau umgekehrt. Und heute aber, was ich aus der Sportbranche mitbringe, ist diese Agilität, sich als Team zu verstehen. Teamsport. Und das ist das, was ich ins Business, in andere Branchen mitbringe. Mhm. Auch Management. Guck mal, du hast vielleicht 10 Abteilungsleiter oder Direktoren unter dir. Mhm. Und seht euch doch nicht mehr, du bist Marketingchef, du bist IT-Chef oder Chefin, ganz egal. Seht euch als ein Team One. Der eine ist Verteidiger, der andere ist Abwehrspieler, Verteidiger, Stürmer, Mittelfeldspieler, ganz egal. Mhm. Wir sind aber ein Team, und es geht darum, du hast ja heute auch ein viel dynamisches Spiel. Früher stand der Stürmer, Römer Kai, der stand immer nur vorne, hat gewartet, bis er den Ball kriegte. Ja. Heute kommen alle mit zurück, du hast viel mehr Bewegung, und genau das tun wir. Wenn der Marketingleiter gerade nicht weiterhört, IT-Leiter, geh mit zurück, dann geh mit rein. Ja. Wir sind ein Team, und nur wenn wir alles zusammen hier ins Laufen bringen, werden wir als ein Unternehmen gewinnen.
Ja, wir haben uns vorhin beim Laufen schon darüber unterhalten, dass viele Strukturen in Deutschland ja noch ziemlich verkrustet, veraltet sind. So haben wir zumindest im internationalen Vergleich den Eindruck. Glaubst du, dass deutsche Marken da noch einen längeren Weg vor sich haben? Oder inwieweit ist das für Marketing-Erfolge wichtig oder ein Unterschied, dass es eine deutsche Marke ist im Vergleich zu einer internationalen Marke?
Ja, ich glaube, ich selbst zum Beispiel bin ganz froh, dass ich 3 Jahre lang für holländische Firmen arbeiten durfte, Axel und Bitterbed. Mhm. Und dass ich Amsterdam-Luft schnuppern durfte, das war für mich echt mega wichtig und mega gut.
Ich finde das ein tolles Beispiel. Lass uns mal kurz auf deine Axel-Zeit eingehen, was du da gemacht hast.
Ja, genau, da war ich, Axel ist der zweitgrößte Fahrradhersteller, für alle, die es nicht wissen, der Welt. Und ich war da Digitalchef und war Mitglied der Geschäftsleitung der Holding. Und ich wollte dort mit dem Team zusammen Retail aufbauen, aber wir wollten den Handel integrieren. Das heißt, weil wir unsere Fachhandelspartner haben und wir wollten mit denen ein E-Commerce-Modell schaffen. Mhm. Und so bin ich ja zur Rose gekommen, denn ich bin immer ein pragmatischer Typ und ich überlege immer, wie kann ich am schnellsten gewinnen? Und dachte, bevor wir jetzt hier bei Null anfangen, kaufe ich einfach Rose, die ist einfach mal in Anführungszeichen bei börsennotierten Unternehmen.
Markus wollte Rose kaufen.
Ich wollte Rose kaufen. Und oder dann im Auftrag natürlich auch von Axel, und dachte, bevor ich dann die Aktionäre und alles darüber informiere oder auch den Vorstand, gucke ich erstmal, wie weit ich bei Rose komme. Mhm. Bin dann zu Thorsten Rose und zu Erwin Rose, hab die probiert zu überzeugen, hab Thorsten extra mit nach Amerika genommen, um mir mal zu zeigen, hey, guck mal, was ich für ein cooler Typ bin, total bodenständig, nett, aber ich kenne trotzdem überall in der Welt. Mhm. Dann sind wir zum Vizechef Marktplatz weltweit, zu Amazon gegangen, bei Google, persönliche Führung hier. Guck mal, Thorsten, wenn wir hier das demnächst zusammen machen, bist du nicht mehr Bocholter Fahrradhersteller, das ist unsere Welt ab jetzt. Ja. Und aber er wollte überhaupt nicht. Er sagte, wir sind super stolz, Rose zu sein. Was ihr Axel-Leute macht, ist auch cool, aber wir wollen einfach Rose bleiben. Und da ich dachte, das gibt's doch nicht, verdammt.
Vielleicht hat auch ein bisschen die münsterländische Bodenständigkeit dann durchgeschlagen, oder?
Voll, also es ist in die Hose gegangen und so haben wir uns dann darauf geeinigt, bei einem Bier, dass wir das andersrum machen und ich einfach zu Rose gehe.
Aha. Und das war Axel ein anderer, oder lass uns mal bei der Sportbranche nochmal bleiben. Wenn wir von dynamischen Märkten reden, dann reden wir natürlich immer dabei auch über die Running-Branche, oder das ist natürlich etwas, wo wir ganz schnell bei der Running-Branche sind. Wäre das eine Branche, die dich reizt oder wo dich spezielle Unternehmen reizen oder die du verfolgst? Oder
ja, voll. Voll. Ich liebe alles an Sport mag ich. Und die Running-Branche, also ich finde es ja alleine Hammer. Guck mal, ich war letztens laufen, da hatte ich Startups hier. Ne? Und Medea, das ist eine coole Gründerin. Und dann haben wir über ihre Produkte gesprochen. Die hat so einen Brotaufstrich entwickelt, der 35% Protein hat, super gut schmeckt, statt Nutella. Also Gain Kitchen, kann sich jeder mal angucken, Hammerprodukt. Mhm. So, ich habe nichts zu tun, bin ich beteiligt, nicht, dass einer denkt, das ist Schleichwerbung, habe nichts damit zu tun. Die hat das hier vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, komm, hast du Laufschuhe mit? Ja, ich habe immer Laufschuhe im Auto, wir gehen jetzt eine Runde laufen. Und dann habe ich gesagt, wir können das Ganze doch auch beim Joggen besprechen. Warum sollen wir denn jetzt hier einfach in der Küche sitzen und über Business, wenn du ein sportlicher Typ bist, ich? Und dann sind mit der und ich 2 Stunden lang joggen gegangen. Mhm. Ne? Hammer. Wir sind gar nicht ultra schnell gelaufen, sodass wir uns gut unterhalten können. Mhm. Aber dabei haben wir wirklich kreativ uns ausgetauscht. Wir haben gelacht, wir hatten Spaß. Mhm. Und das wären gelaufen. So, und das heißt, Sport begleitet mich einfach mein ganzes Leben. Und jetzt Sportbranche. Und ich finde halt beim Joggen so cool, dass du das mit allen machen kannst. Mhm. Also Fahrrad, da muss man auch ein Typ für sein, aber laufen kannst du mit jedem. Langsam, schnell, wie du willst. Und im Zweifel gehst du mal ein paar Schritte spazieren. So, und jetzt gucke ich zur Sportbranche. Jetzt gibt es ein Riesenproblem an der Running-Szene, dass die meisten gar keine Ahnung haben, welche Jogging-Schuhe sie brauchen. Mhm. Und da, ich habe ja gesagt, ich bin Verkäufer und ich gucke mir das immer alles an. Und dann gehe ich persönlich in Sportgeschäfte und habe zig ausprobiert, weil ich wissen wollte, wer schafft es mir, einen richtigen Schuh zu verkaufen. Und das war alles so oberflächlich, weil das immer, und nicht, weil das sind tolle, nette Leute, aber das sind noch Schuhverkäufer. Mhm. Ich hatte dann gedacht, dann habe ich auch meine Freunde bei Intersport angerufen, und weil wir zusammen damals ein paar Projekte gemacht haben für den Handel, also nicht Händler helfen Händler in der Corona-Krise, da haben wir probiert, gemeinsam für Ladenöffnung oder für gute Schutzmaßnahmen und so weiter zu kämpfen. Und da kannte ich da Leute. Und dann habe ich die mal gefragt, warum hat man denn so viel das Gefühl, man kriegt einen Schuh verkauft und nicht ein Erlebnis? Und dann haben wir weiter diskutiert. Dann bin ich zu Sport 2000 gegangen, habe mir das angeguckt, wie die das gemacht haben. Und dann habe ich mir kleine Running-Läden angeguckt. Und dann war ich plötzlich bei einem. Und dann sagte er, du läufst ein bisschen schief. Was? Ja, ich glaube, du musst dein seitliches Knie mehr trainieren. Was? Ja, du machst deine Außenmuskulatur zu wenig. Du läufst zu viel, was machst du sonst auf Fahrrad? Ja, du musst auch irgendwie einen Sport machen, wo du mal die Außen, sonst läufst du immer so komisch. Und dann dachte ich, was für ein Hammer-Typ. Und dann war der Physiotherapeut, Schuhliebhaber, Läufer. Und jetzt habe ich schon das dritte Paar Schuhe bei ihm gekauft. Und was für ein Hammer, das konnte das Internet nicht, das konnte er. Und diese Stärke, und ich verstehe nicht, warum man das nicht noch mehr in die Konzepte einarbeitet. Und ich glaube, der heutige Running-Experte muss Orthopäde sein. Ja. Der muss dir sogar helfen, was bei deinem Bandscheibenvorfall, der muss dir 10 Tipps geben. Der müsste meiner Meinung nach sogar nicht nur ein Schuhhändler sein, er müsste sogar eine kleine orthopädische Praxis mit angeschlossen haben.
Ja.
Damit er dir sagt, wie stabilisierst du deinen Oberkörper? Der müsste dir eigentlich das ganze Zeug erklären, mehr als nur den Schuh zu verkaufen. Mhm. Und dann verkauft er dir auch den Schuh. Mhm.
Ja, du wirst jetzt da offene Türen einrennen bei vielen, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen und gerade sich mit der Zukunft des Sporthandels oder gerade des Running-Fachhandels auch auseinandersetzen. Wobei wir tatsächlich gerade bei Runner's World immer wieder feststellen, die meisten unserer Userinnen und User kaufen tatsächlich noch nach wie vor regelmäßig im Sportfach, im Running-Fachhandel sogar ihre Schuhe ein. Das heißt, das ist tatsächlich ein ganz starkes Argument.
Einer meiner besten privaten Freunde ist ja Just Wibbelhaus.
Ach,
vom Frankfurter Lauftreff. Wir haben auch ein paar Startup-Beteiligungen zusammen, was überhaupt nichts mit Sport zu tun hat. Da sind wir beide und wir tauschen uns aus. Und er ist ja tatsächlich noch einer, der aus dem du glaubst, dass er selber weiß, was für dich der beste Schuh ist und der den Schuh verkauft. Weißt du, wie oft der mich schon angerufen hat? Markus, ich habe schon wieder gesehen, du hast einen neuen Schuh. Den hast du nicht bei mir gekauft. Du hast mir versprochen, dass ich dich mal beraten darf. Und ich würde dir wirklich noch einen anderen empfehlen. Ja. Und welche Leidenschaft, also diese Leidenschaft, obwohl er sein Geschäft so gut am Laufen hat, nie müde zu werden. Und das finde ich halt Hammer.
Ja. Du hast vergleichende Erfahrungen aus einer ganz anderen Branche. Und zwar warst du mal bei, korrigier mich, nämlich Betabet angestellt. Und da ging es, oder hast du auch mit stark daran gearbeitet, dass der Verkauf von Matratzen, von Bettmatratzen, quasi, lass mich ruhig das Wort benutzen, revolutioniert wurde, und zwar, dass Matratzen online verkauft werden.
Ja, voll.
Was ist da bei Betabet passiert? Oder was war damals dein Ansinnen oder deine Beobachtung in dieser Verkaufsbranche? Weil, lass mich das vielleicht eingangs noch sagen, ich will das deswegen vergleichen, weil im Matratzengeschäft ist es ja auch so, da kommen die Kunden in Geschäft, der Verkäufer, die Verkäuferin gucken sich den Kunden an, gucken, was wiegt der, was für eine Matratze wird der wohl brauchen, also von Kindermatratze bis zu einer, XXL-Matratze. Ein bisschen ähnlich, oder man kann ja da Analogien, Vergleiche zum Laufschuhverkauf auch sehen. Da kommt es eben auch auf den Kundentyp an. Die Läuferin, der Läufer, der in den Laden kommt, der eine wiegt 80 Kilo, der andere 100 Kilo, die andere vielleicht nur 50 Kilo, die brauchen natürlich ganz andere Produkte. Und jetzt ist es im Matratzengeschäft aber so gekommen, dass sich der Markt unglaublich zentralisiert hat und konzentriert hat. Wie ist das passiert?
Genau, du hast die Gründe gesagt, aber du hast eine Sache noch nicht gesagt. In beiden Branchen sind die Kunden und Kundinnen temporäre Fachleute in der Mehrzahl. Mhm. Das heißt, nimm mal die Running-Experten raus.
Ja.
Die meisten Menschen wissen nicht, welchen Schuh sie brauchen. Haben auch keine Ahnung davon. Mhm. Die meisten Menschen wissen nicht, welche Matratze sie brauchen. Und du kaufst dir vielleicht alle 2-3 Jahre einen neuen Jogging-Schuh, wenn du nicht Experte bist. Und du kaufst nur alle 7-8 Jahre eine neue Matratze. Eigentlich 10. Weil wir sagen immer alle 7-8. So, das heißt, du bist temporärer Fachmann oder Fachfrau. Das bedeutet, darum gehst du auch in dem Laden, weil du brauchst die Beratung. Das heißt, wenn du das online verkaufen wolltest, musstest du diese Beratungsleistung, die richtige Matratze zu finden, musstest du online rüberbringen. Das heißt, wir hatten festgestellt, für uns war das unglaublich wichtig damals, einen digitalen Berater dort zu haben, der dir die Fragen stellt, wie ein Verkäufer auf der Fläche.
Okay.
Und damit ich wirklich verstehe, wie das geht, aber wir hatten ja 1300 Filialen, bin ich mit auf die Verkaufsfläche mit meinen Leuten aus meinem E-Commerce-Team und aus meinem Sales-Team, hat mir die alle genommen. Ich war als Holding-Mitglied, habe ich gesagt, wir müssen operativer jetzt diese Fragestellung nicht nur von oben gucken. Wir gehen mit rein und wir beobachten Verkäufer und Verkäuferinnen, wie die Matratzen beraten. Und mir ist aufgefallen, die stellen 6 Fragen und dann haben sie, plus, dass sie dich gesehen haben, und das haben wir probiert zu übertragen darin. Das war wirklich mega gut.
Ja.
Dann ist aber passiert, und eigentlich gibt es nur 12, man geht davon aus, dass es 12 Körpertypen gibt. Das gilt eigentlich auch fürs Rad, das gilt auch eigentlich fürs Laufen.
Ja.
Es gibt gar nicht so viele Individualitäten, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Dann gibt es von mir aus noch Allergien oder irgendwas. Mhm. Aber geh mal von diesen 12 Körpertypen aus. Mhm. Aber es gab zum Beispiel 200 Matratzen. Das heißt, du hattest eigentlich eine viel zu große Anzahl. Und das habe ich letztens auch der Sport 2000 gesagt und auch der Intersport beiden. Eigentlich gibt es auch viel zu viele Laufschuhe, aber auf diese 12 Körpertypen geht man gar nicht gut genug ein. Und damit meine ich nicht, dass es verschiedene Farben gibt.
Ja.
Eigentlich müsstest du bist Vielläufer, Wenigläufer, Hohlfuß, bla bla bla, und die müssen dir damit eigentlich zeigen, was du für einen Schuh brauchst. Ich eigentlich noch viel krasser führen. Das ist das Erste, das haben wir da reingebracht. Und dann sind natürlich tolle Brands in dieser Zeit entstanden, wie Bed 1, die mit einer Matratze, das ist eigentlich zu wenig, aber den Markt revolutioniert haben, oder Emma Matratzen. Und dann habe ich den zweiten Clou mit dem Team machen können gemeinsam. Wir haben Emma Matratzen, das ist heute der weltweite Marktführer mit über 1 Milliarde Umsatz. Die haben wir zu Betabed holen können und haben gesagt, ihr seid zwar ein Online-Unternehmen, aber warum sollen eure Matratzen nicht auch stationär? Und das war natürlich gemeinsam auch nochmal super. Und so haben wir die Online-Welt mit der Offline-Welt zusammengebracht und umgekehrt. Und haben dann viel mehr etabliert, dass wenn der Verkäufer und die Verkäuferin heute immer noch sagt, Beratungsklau, du kommst zu mir in den Laden, du wirst beraten, stimmt es ja gar nicht.
Ja.
Denn 80% aller Menschen informieren sich erst online und gehen dann in die Filiale.
Ja.
Also ist der Beratungsklau beidseitig und wechselseitig. Ja. Na, ich dachte, wenn das so ist, dann müssen die Welten so krass verzahnt werden, dass der Kunde nahtlos in beiden Welten. Du informierst dich bei Betabed im Laden oder bei Matratzen Kornkorn, einer unserer Töchter, dann kaufst du es danach online. Oder du hast online dich informiert, gehst damit in den Laden und kaufst das. Und am allerliebsten hätte ich das, aber das wird der nächste Schritt der Evolution sein. Demnächst gehst du in, gibt es noch nicht, aber demnächst gehst du in den Handel. Und du bezahlst mit deinem Online-Shop-Konto Kauf auf Rechnung. Weil ich verstehe bis heute nicht, warum man die beliebteste Zahlart ist Kauf auf Rechnung. Komplett im Internet.
Ja.
Aber im Laden musst du immer noch mit deiner NC-Karte zahlen oder mit Bargeld. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn das die beliebteste Zahlart ist, dann würde ich die sofort reinbringen. Und das hätte für den Händler einen unschlagbaren Vorteil. Es wäre sofort in seinem System verankert. Er wüsste, der Markus, der mit Kauf auf Rechnung bezahlt hat, der hat Schuh XY gekauft. Und ich kann ihn nach einem Jahr oder nach 2 Jahren wieder anschreiben und sagen, möchtest du nicht den nächsten Schuh wieder kaufen?
Das heißt, es ist keineswegs so, dass du als Digitalexpertin Abgesang auf den stationären Handel machst, sondern sagst, du siehst da durchaus Chancen.
Total.
Ob das jetzt Matratzen sind oder wahrscheinlich noch ein besseres Beispiel eben die Laufschuhe.
Ja, oder auch Fahrrad, egal. Guckt euch mal Tesla an, wie wenig Läden es gibt, wie viele Teslas es verkauft werden.
Ja.
Und trotzdem braucht Tesla auch irgendwann Läden. Ich glaube immer an beide Welten. Ich glaube, der Mensch möchte online einkaufen und er möchte offline einkaufen.
Ja.
Ich glaube nur, dass online die dominierendere Rolle einnehmen wird. Für Informationen jetzt mit Man muss jetzt wissen, jetzt kommen, das ist vielleicht mal ganz interessant für ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen. Demnächst wird es ja das Handy zum Beispiel. Das wird demnächst messen.
Das wäre mein nächstes Schlagwort gewesen, ja.
Ja, wie du läufst. Ja. Das kann tracken, wie du ausbalanciert bist. Demnächst hast du vielleicht noch einen Tracker in den Schuhen drin. Aber das Handy reicht schon.
Und um das vielleicht zu ergänzen. Wir haben jetzt schon fast gratis Apps. Mit denen kannst du 3D deinen Fuß aufnehmen. Das gibt's schon. Und es gibt Apps, die sind schon entwickelt, sind nur noch nicht auf dem Markt. Mit denen kannst du deine Laufstilanalyse per Smartphone alleine zu Hause machen, zu zweit, also mit einem Partner, der nimmt dich auf, das Handy erkennt sämtliche Gelenkwinkel in deinem Körper und du kannst damit also eine komplette Laufanalyse zu Hause machen. Ne? Also das wäre eigentlich jetzt gut. Jetzt braucht man natürlich noch, und das ist vielleicht der springende Punkt, jetzt braucht man noch das Know-how über die Produkte.
Jetzt braucht man das Know-how über die Produkte, das kommt und dafür müsste das Sortiment noch vereinfacht werden.
Ja.
Das wird aber auch dann irgendwann noch kommen, das ist die logische Schlussfolgerung daraus. Aber was du nicht machen kannst und was dann immer noch bleibt, wenn dann sich zum Beispiel der Running-Händler mehr zum Community-Treff und diese Welt drumherum plus dieses Orthopädische, dass er dann auch mehr quasi dir in Anführungszeichen medizinische Tipps gibt, dann hätte er weiterhin einen unschlagbaren Vorteil und warum soll es dann nicht auch den Schuhbein kaufen?
Ja, das ist sicherlich, also dieses Vernetzungssystem oder der Vernetzungsgedanke ist sicherlich das stärkste Argument in der Zukunft, was die Leute dann auch zum Running-Händler bringt. Also einmal vernetzen unter den Menschen, unter den Läuferinnen und Läufern, aber eben auch vernetzen, wie du das eben sagtest, dann zum Orthopäden oder zum Physiotherapeuten oder wer da noch alles kommt.
Und du willst ja immer einen Geheimtrick, weil guck mal, nichts ist genialer als, egal ob du Fahrrad fährst, ich war letztens mit ein paar richtig krassen Profifußballern, ich will die Namen jetzt gar nicht sagen, aber wirklich erste Bundesligaspieler, ganz krasse, weil ich Rennrad fahre. Mhm. Ich hatte ein paar Rennräder mitgebracht, komm Jungs, wir fahren ein bisschen. Haben wir dann gemacht, aber die waren gar nicht, die waren keine Rennradfahrer und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Tipps und Tricks die haben wollten und wie die dafür gebrannt haben.
Ja.
So, und ich hätte jedem jetzt sofort ein Rennrad verkaufen können, wenn ich jetzt gerade noch Rennräder verkaufen würde.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja. Und das kannst du ja auch auf den Running-Laden übertragen. Und wenn du so ein Erlebnis hast, dann kaufst du alles danach.
Mhm. Ja, das stimmt. Also die Erfahrungen oder die Beispiele gibt es ja tatsächlich aus dem Running-Fachhandel auch, dass also Leute in gute Fachgeschäfte reinkommen und dann eine tolle Beratung kriegen und mit Sachen rausgehen, super glücklich sind, obwohl sie eigentlich gar nichts kaufen wollten. Ne? Aber
das ist
der menschliche Faktor auch. Ne?
Ja, und dann muss man sagen, dass, glaube ich, dieses, was nicht mehr ausreichen wird in Zukunft, ist das Sitzen im Laden. Und warten, dass der Kunde kommt.
Mhm.
Ich glaube zum Beispiel, dass du zukünftig immer mehr gucken musst, ich finde ja diese ganzen Partys zu Hause super. Mhm. Das ist, guckt euch mal, es boomt gerade, und auch wenn das jetzt sich vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber diese ganzen Dildo-Partys. Aber guckt mal, wie die sie boomen. Mhm. Und das wird ein richtiger Event. 20 Frauen sitzen da, die lachen sich kaputt den ganzen Abend, die trinken Sekt zusammen, ein Aperol, whatever. Mhm. Und dabei, oder die Thermomix-Partys vorher.
Ja.
So, und das
genau,
muss
Thermomix,
auch...
Genau, Thermomix, Tupperware, sonst
Tupperware,
was.
Tupperware, alles.
Immer funktioniert, ne?
Und das muss auch demnächst die Aufgabe so eines Running-Händlers. Dann hat er da 20 Männer und Frauen sitzen, gibt so Tricks am Abend, die trinken so ein Aperol und 10 kaufen dann davon den Schuh.
Mhm. Wie siehst du die Entwicklung? Also beim Rennradmarkt hat man ja, oder überhaupt im Bike-Markt hat man ja einen unglaublichen Zugewinn festgestellt, so nach Corona. Die Leute wollten sich bewegen, die waren bewegungssüchtig geradezu geworden. Wie siehst du mittel- und langfristig da die Entwicklung für die Sportbranche, speziell jetzt im Ausdauerbereich, also für Bike, aber auch fürs Laufen?
Also wenn ich einen Blick, ich darf ja immer relativ viel mit jungen Menschen, ich habe ja die Founders League, das ist ja eine Initiative, die habe ich mit ein paar Freunden gegründet, wo wir uns für Gründer und Gründerinnen in Deutschland einsetzen, weil als wir vor 20 Jahren gegründet haben, war es nicht so einfach. Uns kannte keiner, wir hatten kein Geld, unsere Eltern. Und wir wollen einfach, dass heute Gründer und Gründertum in Deutschland gestärkt wird und dass sie es einfach haben, darum das Ganze gegründet. Und darum bin ich so viel mit jungen Leuten und die sind alle viel sportlicher, als wir es sind. Die sind viel mehr durchoptimiert. Das heißt, ich glaube, der wahre Boom kommt erst noch.
Mhm.
Und man wird natürlich auch digitaler sein mit VR-Brillen, Augmented Reality und was da alles noch kommt. Das wird das noch ein bisschen verändern. Aber du wirst dabei immer den Drang haben, in der Natur wieder was zu machen. Und und darum glaube ich, dass wenn ich mir heute 20-Jährige angucke, wenn die mal 30 sind, das wird nochmal eine ganz, ganz andere Generation sein. Und das sieht man auch im Profibereich wieder. Guck dir mal heute an, wie heute Profisportler im Tennis, im Fußball aussehen oder in anderen Sportarten und wie sie vor 20 Jahren ausgesehen haben. Absolut. Nochmal ein Weltunterschied.
Richtig, ja, ein Klassenunterschied. Ne? Also gerade Fußballer, Tennisspieler, die sind viel, viel fitter. Die Fußballer aus den 1980er Jahren könnten heute überhaupt nicht mehr in der Oberliga wahrscheinlich mitspielen. Nee,
dafür durften sie aber noch rauchen zwischendurch.
Ja, genau, in der Pause. Ja. Ja. Die Kabine war rauchverströmt.
Ja.
Ja. Markus, du bist Mitte 40, entsprichst damit ziemlich genau dem Durchschnittsalter der deutschen Marathonläuferinnen und Marathonläufer. Was sind deine sportlichen Ziele? Marathon, Fragezeichen, Schrägstrich. Bist du eigentlich so leistungsorientiert? Machst du irgendwie Wettkämpfe mit? Nimmst du an Radrennen teil oder an Hobbyausfahrten? Ich weiß, beim Laufen bist du durchaus auch ambitioniert. Was sind so deine Ziele?
Ich hab das alles hinter mir, ich bin Familienpapa, aber natürlich bin ich auch ambitioniert. Das heißt, für mich ist jetzt, ich habe jetzt 250 Kilometer an einem Tag mit meinem Rennrad gemacht. Gleichzeitig dafür an dem Tag, ich bin nicht nur Rennrad gefahren, sondern ich habe gleichzeitig 35.000 Euro für die Manuel Neuer Kids Foundation eingesammelt. Und jetzt ist das nächste natürlich, mein nächster Traum, die 300 Kilometer zu knacken.
Ja.
Und würde ich jetzt gerade ein paar Rücken mal lästen und Knie mal lästen, aber wenn ich das hinter mir habe, gehen die 300 Kilometer, also das ist noch mein Ziel. Dann möchte ich noch eine Deutschlandtour machen. Ich werde 10 Tage durch Deutschland fahren und da möchte ich
auch für Charity, ne?
Auch für Charity. Da wird RTL sich auch dran beteiligen mit dem Spendenmarathon und ein paar, genau, und dann das ganze Geld wird wieder für die Manuel Neuer Kids Foundation gespendet werden. Da habe ich natürlich auch mal Lust, die 100.000 zu knacken, aber natürlich das auch wieder zu verbinden, natürlich sportlich für mich persönlich nochmal ein besonderes Highlight zu setzen mit den 10-Tagen-Tour.
Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Motivation dann, wenn man für einen guten Zweck da noch was tun kann.
Ja, Zugspitze steht als nächstes, aber das werde ich wahrscheinlich erst in 2-3 Jahren machen. Ich muss, da muss ich einmal die Zeit haben, vorher mich ein bisschen auch vorzubereiten. Ich möchte einmal hochlaufen und runterlaufen an einem Tag. Ich möchte mal gucken, was sich da noch so geht. Also so ein paar Sachen habe ich auf jeden Fall noch vor.
Wahrscheinlich auch immer dann im Verbund, wie jetzt, du nanntest eben den Namen Manuel Neuer, bist da gut vernetzt, wahrscheinlich dann auch immer mit anderen, mit denen du dann auch so für Charity unterwegs bist, oder?
Ja, genau. Manuel Neuer ist die Kids Foundation, also das ist dann mit der Kids Foundation, aber natürlich habe ich, dein Freundeskreis in solchen Sachen besteht dann ja häufig auch aus Sportlern, wenn man in der Sportbranche tätig ist. Und das ist wirklich bunt gemixt, von Tennisspieler bis zum Fußballer, bis zum Dirtbike-Fahrer oder auch natürlich ambitionierte Schauspieler oder irgendwas, aber auch meine Handwerkerfreunde, weil die davon auch nicht vergessen, denn da sind auch richtig krass gute Sport dabei. Und ach, ich weiß nicht, ich darf es nicht sagen, aber vielleicht muss ich irgendwann noch mal Tennis anfangen damit und muss da einmal, bisher graut es mir noch davor, weil ich immer so aus dem Badminton kam, aber vielleicht muss ich doch noch mal Tennis für mich mal entdecken.
Ein ganz anderer Aspekt wollte ich noch ansprechen, und zwar den Aspekt der Nachhaltigkeit, der nicht zuletzt bei Armed Angels auch eine große Rolle spielt als Unternehmen, das sich, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei Armed Angels? Wie ist das da definiert?
Ja, das ist ja unsere wirklich Kern-DNA. Ja. Wir kommen wirklich zu 100% aus der Nachhaltigkeit. Das war die Idee des Gründers von Martin, diese Firma deshalb zu gründen. Und Fairness, wir wollen so nach, also Textil ist ja, muss man müssen alle wissen, einer der größten Verursacher, ja, also alles, was wir anziehen, ist fürs Klima eigentlich scheiße.
Ja.
Eigentlich müssten wir wie unsere Großeltern unsere Sachen stopfen. Wir müssten wenig kaufen, dürften gar keine Mode mitmachen. Aber Mode ist auch, ja, Mode steht auch für Charakter, für für Persönlichkeit. Das ist also auch gar nicht einfach, da nicht mitzumachen. Also muss man eine Lösung finden, wie es technisch geht. Und darum probieren wir immer, unsere Standards immer höher zu legen, wie wir zum Beispiel mit recycelter Baumwolle, Bio-Baumwolle, wie wir mit diesen Materialien und das noch zu, so für, wie es wirtschaftlich möglich ist, zu so fairen Gehältern wie möglich alles zu produzieren und das so weit wie möglich in europäischen Ländern, so dicht wie möglich an unserem Standort, das alles zu produzieren. Wir machen keine Fast-Fashion-Ansätze, das heißt, wir haben nicht alle 2 Wochen neue Kollektionen, sondern wir probieren, wenige gute Kollektionen rauszubringen, die du lange tragen kannst, die auch für deine Körperform gut sind. Ja, und das trotzdem, das Ganze mit einem guten Modegrad zu verwenden.
Wir sehen in der Running-Branche, oder das ist immer so ein bisschen unsere These bei Runner's World, wir sehen eigentlich eine sehr große Bereitschaft des Konsums, also der Verbraucherinnen und Verbraucher, gerade der Läuferinnen und Läufer, zu nachhaltigen Produkten. Viele sind tatsächlich bereit, mehr Geld auszugeben für ein Produkt, wenn sie wissen, es ist nachhaltig und funktionell.
Ja.
Wir haben aber auch so ein bisschen die Vermutung oder fast den Vorwurf an die Industrie, dass die nicht genügend Produkte bereithalten. Also unsere These ist immer so ein bisschen, dass die Industrie eigentlich weiter sein könnte, als sie es ist.
Ja, guck dir mal so Unternehmen wie Vida, weißt du, kennst du Vida Sports? Mhm. Ja, die jetzt ja probieren dann alleine andere Materialien, Algen und alles Mögliche dort zu verarbeiten, zu nutzen. Es ist halt bei den meisten Industrien kein Interesse da. Und das liegt dran, das muss man einfach sagen, so wie es ist, weil die wollen ein Top-Produkt zum Top-Preis anbieten, zum Top-Gewinn fürs Unternehmen. Und das widerspricht sich leider so ein bisschen mit nachhaltigen Ansätzen. Ja. Und dann, sobald du börsennotiert bist oder Investoren geführt bist, dann ist es halt immer schwierig. Aber da müsste es viel mehr gesetzliche Vorschriften geben. Denn Alternativen zu, und ich meine, dass wir alle ständig in Plastik rumlaufen, auch gerade wir lieben Sportler.
Na klar.
Ist doch eigentlich scheiße, obwohl es heute schon wirklich coole Alternativen gibt.
Ja. Aber du nennst ja das die Hauptproblematik. Der Gründer von Wings aus Berlin, der sagte das neulich in seinem Vortrag, der sagte beim Runners World Symposium, wenn wir einen Laufschuh aus nachhaltigen Stoffen herstellen wollen würden, könnten wir das. Der würde aber 500 Euro kosten.
Ja, voll.
Das Problem ist das Geld, ne?
Das Geld, ja. Ja. Und da wir eigentlich einen ganz anderen Trend gerade haben, man hatte sich ja schon über Primark gewundert, als dann Primark kam. Ja. Jetzt kommt Temu, das ist nochmal günstiger. Ja. Mhm. Das heißt,
noch mal extremer.
Noch extremer. Das heißt, wir haben eigentlich den Trend eher wieder noch krasser auf die Preise und noch damit auch noch mehr Schrott zu verarbeiten, bei allem Respekt. Und oder zu unfaireren Bedingungen zu produzieren. Und das darf einfach alles nicht mehr sein. Das wird aber nur funktionieren, und da bin ich fest schon überzeugt, da kannst du dich nicht auf die Eigenverantwortung der Konzerne verlassen, auch leider nicht der Konsumenten. Also werden wir da gesetzliche Vorschriften brauchen. Das ist das Einzige, wie wir hier eine Veränderung zeitnah erreichen können.
Ja. Wie siehst du die Prognose für Marken, die sich ja nicht nur aus der Nische entwickeln, sondern die durchaus schon Standing haben? Also wir haben es eben selbst gesehen, du bist mit Laufschuhen gelaufen von Joe Nimble. Ja. Joe Nimble macht große Bemühungen, also entwickelt, konstruiert, designt hier in Deutschland. Produziert, teilweise sogar schon in Portugal, und das Ziel ist eben auch in naher Zukunft in Deutschland zu produzieren. Andere Marken, ich habe es eben genannt, Wings ist ein Hersteller aus eine Marke, ein Startup aus Berlin, die auch eben da forschen, was kann man an nachhaltigen Produkten, an nachhaltigen Stoffen verwenden. Dann gibt's die Ansätze von Salomon mit dem komplett recycelbaren Schuh, von On mit diesem Recycle-Prinzip, dass also der ganze Schuh wieder recycelt wird. Wie siehst du die Prognose mittelfristig für solche Ansätze, für solche Produkte? Ist muss im Sport da eine Chance?
Ja, voll. Aber jetzt muss man natürlich erstmal verstehen, dass wir hatten gerade Google im Haus.
Ja.
Und es ist wirklich traurig, die Suchnachfrage nach nachhaltigen Produkten, das trifft jetzt nicht so Armed Angels, sondern das gilt generell für alle Branchen, ist um 30% zurückgegangen. Weil durch die Leute, durch die Energiewende, Zinsen, die höher sind, die Inflation, immer wenn es den Leuten gerade ein bisschen ans Geld geht, wollen sie für Nachhaltigkeit nichts mehr ausgeben. Und das heißt, wir müssen...
Weißt du was, das entspricht leider tatsächlich genau auch unseren Untersuchungen, unseren Leseruntersuchungen oder Consumer-Untersuchungen bei Runner's World. Das Interesse ist tatsächlich leicht gesunken an Nachhaltigkeit.
Ist gesunken.
Ja.
Und das heißt, wir müssen auch hier wieder Aufklärungsarbeit mehr betreiben, weil das darf nicht in Vergessenheit geraten. Und die Konzerne, die es machen, die müssen es wirklich ernsthaft machen. Es darf nicht immer nur dieses eine, das will ich jetzt keinem vorwerfen, aber das gefühlte Greenwashing-Produkt sein, sondern es muss deine Kern-DNA sein. Mhm. Und von mir aus finde ich schon es bemerkenswert, wenn du dich Stück für Stück immer nachhaltiger aufstellst, aber das konsequent auch treibst. Das finde ich schon gut. Und dann natürlich noch Unternehmen, die das von sich aus machen. Das Problem ist, wir haben immer noch in unserem Kopf Nachhaltigkeit mit einem nicht so modern aussehenden Produkt verbunden. Und das heißt, wir dürfen nicht nur nachhaltige Produkte machen, die müssen auch einfach faktisch schön aussehen, sonst wird es nicht funktionieren.
Ja.
Und das ist ja, was bei Armed Angels den Durchbruch gebracht hat, dass du Nachhaltigkeit mit Moderne, mit dem Zeitgeist entsprechender Mode verbindest. Das funktioniert, und das würde ich mir auch, wir hatten ja gerade den lieben Joe Nimble angesprochen, der musste ja auch erstmal, deine Schuhe sind mega. Und jetzt finde ich sie noch besser, nachdem sie auch optisch besser aussehen.
Ja.
Und sowas muss mehr in der Kern-DNA sein. Das Problem im nachhaltigen Bereich sind häufig Tüftler, die wirklich solide und krasses Zeug machen, aber leider die Optik manchmal vergessen.
Ja. Gib uns mal Lifehacks hier, weil du bist selbst, man sieht es ja in deinem Haus, sehr nachhaltig bemüht? Was sind so Lifehacks oder wo bist du stolz drauf? Wo bist du in deinem persönlichen Umfeld hier nachhaltiger geworden in letzter Zeit?
Ich finde, dass den größten Umbruch in meinem Kopf, den ich mir als Münsterländer gar nicht vorstellen konnte, ich habe früher morgens, mittags und abends Fleisch gegessen. Und das war wirklich so richtig, war so ein richtiger Kerl, der immer morgens, mittags, abends Fleisch isst und dann, hey, super Sport und passt ja alles. Und ich habe es auch wirklich geliebt. Ich kann jetzt wirklich gar nicht sagen, dass so, und diesen Umbruch zu machen, das zu sagen, erstmal aus dem Tierwohl, aber auch, dass das ja eine riesen CO2-Belastung ist. Und dann zu sagen, ich bin nicht der, der alles verbieten möchte, und das als Lifehack, verbiete dir selbst nicht alles, aber mach's bewusster. Denk doch mal wieder an das Prinzip des Sonntagsbratens. Weißt du, dann machst du sonntags und du zelebrierst das, wenn du Fleisch liebst, aber du musst es doch nicht mehr 7 Tage die Woche essen. Das ist so ein kleiner Umbruch. Und der schadet dir nicht, der tut dir nicht weh, der ist für alle machbar. Natürlich dann auch auf Energiekosten zu achten und alles, das ist natürlich auch mega und mega wichtig. Aber auch den Umbruch zu machen, wir können nicht x-mal im Jahr in den Urlaub fliegen. Und solange zumindest sprittechnisch noch nicht Alternativen da sind, ist es nicht möglich. Aber entdeck doch mal wieder deine Region, was es für... Ich hab dann zum Beispiel, bin ich wieder angefangen, die Region zu entdecken und war wirklich verwundert, von hier aus entfernt 2 Stunden die Nordsee, andere 2 Stunden weiter in die andere Richtung, da habe ich hier die Berge im Sauerland. Also was es hier alles gibt, im 2-Stunden-Radius und schön machen, kann man sich's wirklich überall und andere 2 Stunden weiter entfernt ist Holland. Also ich habe hier so unfassbar tolle Orte. Und wenn man das sich aber wieder bewusst macht, dass man nicht immer nach Mallorca, nicht immer nach dahin fliegen muss. Ich glaube, das sind alles so Lifehacks, die es gehen. Und dann die Kinder natürlich mit auf diese Reise zu nehmen. Und ich finde es bewundernswert, wie die Kinder sich damit auch intensiv beschäftigen. Und das muss ich mal ganz klar sagen. Meine Kids hier haben Nutella bei uns aus dem Haushalt geschmissen. Und die sind ja 5 und 8 Jahre, weil es Palmöl verwendet und Palmöl die Regenwälder angreift. Also wollten sie kein Nutella mehr essen. Und wir haben jetzt tatsächlich seit 2-3 Jahren hier Alternativen ohne Palmöl. Und das heißt, ich finde, wenn wir alle achtsamer wieder werden und Sachen länger tragen, ich finde nicht mehr, ich mache zum Beispiel überhaupt nicht jeden Modetrend mit. Das heißt, ich habe immer alle Dinge, und nicht, weil ich jetzt so ein Typ bin, jetzt kann ich sagen, ja klar, das macht mein Mann schon immer so. Und ich finde, das geht auch als Frau, weil guckt euch mal auch als Mann einen Pep Guardiola an. Jeder würde sagen, wow, wie krass modisch der rumläuft. Aber das sind alles Sachen, die kannst du vor 5 Jahren anziehen, die kannst du in 5 Jahren wieder anziehen.
Klassiker.
Und wenn wir mehr wieder in dieses denken und dann sagen, dann kann ich mir auch Qualität leisten, dann kaufe ich mir halt nicht 10-mal neue Sachen, sondern 5-mal coole. Und ja, damit würde jeder schon einen Beitrag leisten und dann kann jeder 10-20% echt einsparen.
Wahnsinn. Markus, vielen Dank erstmal an der Stelle. Jetzt haben wir einen riesigen Bogen geschlagen, wirklich in dem Podcast, von Betten über Brotaufstrich bis zum Sonntagsbraten, über Mode, über die Running-Branche, die Bike-Branche, disruptive Geschäftsmodelle. Vor allen Dingen habe ich wirklich gemerkt bei dir, du gibst immer Vollgas.
Ja.
Sehr sympathisch bei dir zu sehen und vor allen Dingen bist du wirklich authentisch und so inspirierend. Das, glaube ich, ist so dein Erfolgsgeheimnis. Ne?
Danke dafür. Und danke für euren Besuch.
Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen und ich hoffe bald auch wieder irgendwo im Umfeld der Running-Branche.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank für den Podcast.
Danke auch.
Sind wir also mal gespannt, was wir noch so von Markus Diekmann hören werden. Damit sind wir auch fast am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Zum Schluss aber noch die Frage an euch, wie wär's denn mit einem Abo? Keine Angst, ganz kostenlos könnt ihr unseren Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Klingt doch gut, oder? Wenn ihr diese Podcast-Folge und unseren Podcast allgemein auch gut findet, dann freuen wir uns übrigens über eure Bewertungen. Da, wo ihr gerne Podcasts hört, kann man bestimmt auch eine Bewertung abgeben und wir freuen uns, wenn ihr das macht. Und dann bleibt nur noch zu wünschen, viel Spaß beim Laufen, bis wir uns wieder hören hier im Runner's World Podcast. Bis dahin und macht's gut!